Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Haltet an mit Fleiß, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt und seine Gebote haltet und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wir wollen beten. Herr, wir stehen jetzt vor dir. Und wir müssen dir bekennen, dass wir mit ganzem Fleiß sehr andere Dinge getrieben und gesucht haben, als dich lieb zu haben und dir zu dienen und dir zu gehorchen. Ach Herr, bring du unser Leben durch Jesus in Ordnung, dass du die Mitte wirst und wir im Licht stehen. Herr Jesus, vergib du alle Verkehrtheit und Schuld und Sünde, wir legen sie in deine durchgrabenen Hände. Heiliger Geist, gib jetzt in diesem Gottesdienst geöffnete Augen für dich und die Wahrheit. Amen. Wir beten weiter in der Stille. O komm, du teure Gnadensonne, erleuchte meine Seele ganz. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 84. Psalm. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich, Herr, für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, die durch das Jammertal gehen und machen daselbst Brunnen. Ein Tag in deinen Vorhöfen, Herr, ist besser denn sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten im Hause meines Gottes, denn wohnen in der gottlosen Zelte. Denn Gott, doch Herr, ist Sonne und Schild. Doch Herr gibt Gnade und Ehre. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Monika Peter. Wir haben miteinander gesprochen über den Weg zum ewigen Leben. Und nun sollst du hier vor dieser Gemeinde ein gutes Bekenntnis ablegen. Und so frage ich dich jetzt vor dieser Gemeinde und vor dem Angesicht Gottes. Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist und Richtschnur für Glauben und Leben? So antworte ja.
Ja, so war Gott mir helfen.
Glaubst du, dass der Herr Jesus Christus unser einziger Heiland ist? Und der Weg zum ewigen Leben und der Sohn des lebendigen Gottes, so antworte ja.
Ja, so war Gott mir helfen.
Glaubst du, dass dein Herz gewillt ist, ein treues Glied der evangelischen Kirche zu werden und dich treu zu halten zum Worte Gottes und zum Tisch des Herrn, so antworte ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
So knie nieder, dass ich dich durch die heilige Taufe aufnehmen in die Gemeinde des Herrn Jesu Christi. Der Gott aller Gnaden hat auch dich geliebt und er wählt von Ewigkeit her. Unser Herr Jesus Christus ist auch für dich gestorben und hat an dich gedacht, als er am Kreuze starb. Der Heilige Geist such dein Herz zu Jesus und zum Vater zu ziehen. Der dreieinige Gott, der an dir gearbeitet hat, wolle dich vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Friede sei mit dir. Amen. Ich möchte dir bei deiner Konfirmation sich ja nun erübrigt, wenn man in diesem Alter sich taufen lässt, dann ist das Konfirmation zugleich. Nun möchte ich dir, wie es am Konfirmationstag üblich ist, ein Wort mit auf den Weg geben aus dem Psalm, den wir eben hier gelesen haben. Wohl den Menschen, die dich, Herr, für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Amen. So, nun wollen wir das Lied 62 singen. Singen können. Mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir besprechen noch einmal das Wort aus Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Hat Gott auferweckt. Wir bestreichen das Wort Gott. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Des sind wir alle Zeugen. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Wie schrecklich aufregend ist das Leben. Finden Sie nicht? So eine Woche Weltraumfahrt, neue Politik von USA, Eichmann-Prozess, Campingausstellung, Jetztage, Vorbereitung von Pfingstlager. Und dazu kommen all die kleinen privaten Aufregungen, die jeder noch so hat, nicht? Onkel August ist gestorben, Lieschen Müller hat sich verlobt, Papi hat Blechschaden am Auto gehabt und so weiter, nicht? Wenn man das mal so erzählt, was jeder an Aufregung letzte Woche hatte, wird eine ganze Menge. Aufregung über Aufregungen. Und da ist natürlich sehr schwer, dass wir die Botschaft wirklich hören, die diese Zeit uns sagt. Der lebendige Gott hat seinen Sohn, der am Kreuz hing, von den Toten auferweckt. Wenn ich den Leuten das so sage, dann spüre ich, wie sie denken, ja, lieber Pastor Busch, nicht wahr, dass du das sagst, dafür kriegst du dein Geld und dafür bist du angestellt, nicht wahr, aber es ist doch ein bisschen reichlich lange her, dass das passiert ist und kontrollieren kann es auch kein Mensch, ob es wahr ist. Nicht wahr, ist doch so. Meine Freunde, es ist wahr. Das sind wir alle Zeugen, sagen die Apostel. Diesen Jesus hat Gott von den Toten auferweckt. Des sind wir alle Zeugen. Und wir wären sehr gut beraten, wenn wir einmal mit gesammelter Aufmerksamkeit und gesammeltem Herzen diese Botschaft in uns aufnehmen wollten. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Denn, meine Freunde, mit dieser
Auferweckung seines Sohnes am Ostermorgen hat Gott Antwort gegeben auf eine Unmenge Fragen, die so in der Welt umgehen und die merkwürdigerweise gerade in der Leidensgeschichte Jesu, die vorausgeht, offenbar geworden sind. Ich darf eben sagen, das ist die vierte Predigt heute, in der ich einmal die Auferstehungsgeschichte in Beziehung setze zur Passions- zur Leidensgeschichte und deutlich machen will, dass alle Fragen der Menschheit in der Leidensgeschichte aufbrechen, all die Rätsel und Dunkelheiten am Auferstehungstag von Gott beantwortet werden. Also die vierte Predigt, aber man kann sie für sich hören, nicht? Wir überschreiben den Text und die Predigt, Gott antwortet. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Gott antwortet. Ich habe drei Teile. Erstens, dem Gott antwortet dem Manne, der keinen Ausweg sah aus der Schuldverhaftung. Der keinen Ausweg sah aus der Schuld. Meine Freunde, ich muss Sie Ihren Blick jetzt richten auf den Mann Judas, der in der Leidensgeschichte Jesu eine entscheidende Rolle spielt. Der Mann, der seinen Meister und Herrn verriet und ihn seinen Feind in die Hände spielte. In der Geschichte des Judas gibt es einen erschütternden Satz. Da läuft es einem kalten Rücken runter, wenn man liest. Da heißt, da Judas sah, dass Jesus verdammt war zum Tode, reute es ihn. Da gehen ihm auf einmal die Augen auf. Wer bin ich eigentlich? Er versucht dann die Sache noch einzurenken. Er bringt das Geld zurück und er verhandelt. Und dann gehen ihm die Augen noch weiter auf, nämlich dafür, dass man Schuld nicht gut machen kann. Sie holen keine Lüge zurück, die sie gesagt haben. Sie holen keinen entheiligten Sonntag zurück, den sie verlebt haben. Sie holen keinen Schmutztote zurück, die sie ausgesprochen haben. Schuld wird nicht rückgängig gemacht. Wir können das Rad unseres Lebens nicht einen Millimeter zurückdrehen. Das geht Judas auf. Judas erkennt Schuld. Meine Freunde, ich finde, man kann die Menschen eigentlich in zwei Gruppen einteilen. In solche, die in naivem Optimismus noch nie gemerkt haben, wie schuldig sie sind. Die also mit dem fröhlichen Sprüchlein durch die Lande ziehen, ich bin schon recht oder ich tue Rechenschaft und niemand und so ein Unsinn. Ne? Und die andere Gruppe, deren Gewissen erwacht ist, denen die Augen aufgegangen sind, Gott, was ist in meinem Leben an Schuld? Ich habe es hier mit der zweiten Gruppe zu tun, mit der ersten, die kann ich unter Gnade Gottes empfehlen, nicht? Und sagen, auch Dummheit ist vielleicht eine Existenzmöglichkeit, und Blindheit, ich weiß nicht. Ich habe es nur mit der zweiten Gruppe zu tun. Die Bibel erzählt so ein paar ergreifende Geschichten, wie Menschen die Augen aufgehen für ihre Schuld. Da hat Kain seinen Bruder erschlagen, es ging nicht anders, er gab sich so und verschacht ihn. Und dann kommt ein Augenblick, da ruft Gott ihn leise an. Kain, wo ist denn dein Bruder Abel? Und da gehen ihm die Augen auf und er sagt, meine Sünde ist größer, als dass sie mir vergeben werden könnte. Könnte mir denken, meine Freunde, dass in diesen Tagen des Eichmannsprozesses Gott Menschen so anruft. Du bist so schuldig wie Eichmann. Weiter fahren wir auf und sagen, ich habe doch gar nicht gewusst. Sehen Sie, das ist die Schuld, dass 6 Millionen Menschen umgebracht werden konnten. Und wir haben es nicht gewusst. So wenig geht mich mein Nächster an, so wenig. Meinen Sie nicht, dass das die Schuld ist, dass wenn einer sagt, ich habe es nicht gewusst, dass er sich selber gewaltig anklagt. Aber wir haben es ja gewusst, nicht? Ich habe gewusst, warum lebe ich noch, sehen Sie, bin ich schuldig. Hätte er sterben müssen, ehe das zulassen, nicht? Wir alle sind schuldig. Aber ich sage, es muss Gott uns anrufen, dass wir es erkennen. Oder ich denke an die Geschichte vom verlorenen Sohn, der sein Geld mit, ich weiß in der Bibel, mit Huren umgebracht hat. Da kam er zu sich. Hinterste Augenblick. Da kam er zu sich. Da Judas sah. Meine Freunde, wenn ein Menschen das Gewissen aufgewacht ist, dann, wenn uns das geschieht, dieses gnädige Gericht geschieht, dann können wir laufen bis ans Ende der Welt, dann werden wir entdecken, die ganze Welt ist ein Gefängnis geworden. Wir können unserer Schuld nicht weglaufen. Überall tönt uns die Stimme Gottes entgegen. Du Verführer, du Unreiner, du Lügner, du Mitmörder, du Verlorener. Unsere Väter haben nicht mit Unrecht den natürlichen Menschen genannt, einen verlorenen Sünder. Sehen Sie, das ist Judas Lage plötzlich. Da Judas sagt, und nun sieht er, die Welt ist ein Gefängnis, ich kann meiner Schuld nicht bleiben. Mein Gott, gibt's keinen Ausweg aus Schuldverhaftung? Lassen Sie mich einmal aus dem säkularen geistigen Bereich, das heißt, also aus der weltlichen Sphäre, die gar nicht christlich ist, zwei Dinge anführen, wo deutlich wird, dass im Grunde der völlig unchristliche Mensch genau weiß, dass er schuldig ist. Das erste, im klassischen Griechentum glaubte man, nachdem man alle Götter allmählich bezweifelte, an die Wirklichkeit der Rachegöttinnen der Erinnien, die den schuldig gewordenen Menschen nicht mehr loslassen. Er kann fliehen, wohin er will, sie sind da. So jagen wir ihn ohne Ermatten. Versöhnen kann uns keine Reue. Und das andere, ich habe vorhin Sonntagabend mit einigen meiner jungen Freunde eins der interessantesten Bücher der modernen Literatur besprochen, von dem früh verstorbenen Prager Schriftsteller Franz Kafka, Der Prozess. Einige werden ihn kennen. Ein Roman ohne jede Handlung. Ein dicker Roman ohne jede Handlung. Ein Mensch ist in Prozess verwickelt. In Prozess verwickelt. Und es dauert endlos und schließlich merkt er, dieser Prozess findet nie ein Ende. Und dann wird ihm gesagt, es findet nie ein Freispruch statt. Und nun lebt dieser Mensch unter der Parole, es läuft eine Anklage gegen mich. Es läuft eine Anklage gegen mich. Sehen Sie, ist das nicht unsere Lage? Wissen Sie nicht ganz genau, es läuft eine Anklage gegen Sie? Nicht hier am Landgericht, das sind kleine Fische. Es läuft eine Anklage gegen mich. Daran merke ich, dass Gott da ist, ja? Es läuft eine Anklage gegen mich. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie die Menschen das wissen und dass die ganze Menschheit ein wirrer Haufe voll Verzweiflung ist, gefangen in Schuld. Und dass je größer das Bohai ist mit Politik und Vergnügen, desto tiefer das Wissen darum ist, dass wir ein verzweifelter Haufe sind, gefangen in Schuld. Und sehen Sie, Judas weiß keinen Ausweg, ich auch nicht. Und darauf antwortet Gott, es ist eine fantastische Angelegenheit, darauf antwortet Gott am Ostermorgen, als er seinen Sohn erweckt. Da antwortet Gott auf diese Schwierigkeit. Er erweckt seinen Sohn und stellt ihn lebendig hin als Heiland. Und seine Nägel male, die sehen Sie noch, die bezeugen es, dass er alle Schuld an das Kreuz getragen hat. Jesus ist der einzige Weg aus der Schuldverhaftung. Jesus ist der einzige Weg, der nicht endlich in die Hölle führt. Jesus ist der einzige Weg, der zur Befreiung meines Gewissens führt. Ich kann nur zu ihm einladen, Sie können ihn ablehnen. Bitte, man kann weiterleben, nicht in seiner Kümmerlichkeit. Aber Gott hat geantwortet und seinen Sohn hingestellt als den Ausweg aus der Schuldverhaftung. Wird Jesus streckt seine durchgrabenen Hände gegen uns aus und wir dürfen endlich zum Frieden kommen, indem wir vor Jesus gehen. und unser unruhiges Gewissen, unsere Schuld, unsere Jugendsünden, unsere Dinge, die wir verteidigen und durch Schuld sind, in seinen durchgrabenen Händen legen. Und er wirft sie in des Meeres Tiefe. Meine Freunde, Judas hat die Antwort Gottes nicht mehr gehört. Er hat sich vorher erhängt. Als Gott an Ostern antwortete, wo ist Befreiung von Schuld, war Judas bereits zur Hölle gefahren. Werden wir diese Antwort hören? Es hängt für uns alles daran, dass wir sie hören. Ich habe nicht ein kleines religiöses Hobby zu verteidigen hier oder einen religiösen Vorschlag zu machen, sondern ich habe ihn Leben und Tod vorzulegen. Werden wir das hören, diese Antwort Gottes auf die Frage, wie werde ich schuldlos? Und ein zweites. Ich sagte, mit der Auferstehung Jesu antwortet Gott. Gott hat Jesu von Toten erweckt. Er antwortet auf den Mann, der keinen Ausweg aus der Schuld sieht. Er antwortet zweitens, jetzt kommt zweiter Teil, nicht? Umgeschaltet, bitte. Gott antwortet durch die Auferstehung Jesu dem Mann, der in den Anfängen eines Glaubens stecken geblieben war. Der in den Anfängen eines Glaubens stecken geblieben war. Jetzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit richten auf einen Mann namens Nikodemus, der in der Geschichte Jesu eine gewisse Rolle spielt. Ich weiß schrecklich wenig von ihm. Er war ein Oberster der Juden, also gehörte wohl zum Hohen Rat. Er war ein Mann, der von Jesus fasziniert war. Das macht ihn mir sympathisch, denn von Jesus nicht fasziniert werden, das muss eine merkwürdige Stumpfheit des Herzens sein. Nicht? Jesus packt ihn. Aber er steht so jämmerlich unter dem geistigen Terror, der zu allen Zeiten geherrscht hat, dass er es nicht wagt, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Meister, ich habe ein paar Fragen. Er geht also heimlich bei Nacht zu Jesus. Also ich muss offen gestehen, ich hätte gesagt, lieber Freund, kommen Sie bei Tag und bekennen sich zu mir, ja? Diese Methode grüßt mich nicht in einen Linden und so bei Nacht hier anschleichen, das gibt's nicht. Mein Heiland ist unsagbar, barmherzig. Er nimmt ihn also nachts an. Und das ist eine seltsame Geschichte, die da passiert. Das Gespräch ist uns berichtet. Dieses Gespräch ist darum so fantastisch seltsam, weil Jesus aber auch nicht eine Spur eingeht auf das Denken dieses Mannes, etwa anknüpft an seine Vorstellungen, sondern ihm einfach so bautz vor die Stirn sagt, du musst von Neuem geboren werden, wenn du ins Reich Gottes willst. Der moderne Gebildete, darf ich mal eben sagen, der würde sagen, ja klar, das steht schon im alten Goethe nicht, nur der Stirb und Werde, und wenn du das nicht hast, bist du armer auf dieser trüben Erde und so. Und dann wird man sich sagen, natürlich, das ist ein etwas übertriebener Ausdruck, das haben die Theologen so an sich, für ein bisschen Veränderung meines Lebens. Aber nicht ernst gemeint. So, was sind wir in der oberflächlichen Welt? Manchmal gut, dass ich hier eingepackt bin. So oberflächlich hat das der Nikodemus nicht abgetan. Er hat es ganz wörtlich genommen. Wiedergeboren, ganz neu. Da müsste ich ja ein Baby werden, in meiner Mutter Leib gehen. Jesus sagt, oh, wie wenig verstehst du. Wasser, also aus dem Wort Gottes. Und aus dem Heiligen Geist musste neu geboren werden. Und das Gespräch geht so seltsam weiter, dass Jesus ihm nichts erklärt, sondern ihm kurz vor die Stirn sagt, er muss am Kreuz sterben. Da war gar nicht ein Versuch, eine Anknüpfung, wissen Sie? Jesus sagte so, ich muss an einen Pfahl gehängt werden, auf dass alle, die an mich glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der Mann hat nach Luft geschnappt. Und die Geschichte ist deshalb so wunderlich, weil der Schluss auch fehlt. Sehen Sie, wenn wir ein Gespräch haben, dann heißt es am Schluss, verbleiben wir also dabei und so, nicht? Treffen wir uns in 14 Tagen oder wir sagen also Wiedersehen, grüßen die Schwiegermutter oder irgend sowas, nicht? Es ist kein Abschied erzählt, kein Schluss, nichts. Wissen Sie, der Sohn Gottes hat einfach die beiden entscheidenden Worte, Wiedergeburt, Kreuz, wie ein Samenkorn in das Herz dieses Menschen gelegt. Was wird daraus werden? Was wird daraus werden? Ne? Was wird daraus werden, wenn ich das jetzt so sage bei Ihnen, nicht? Was wird daraus werden? Und dann kommt der Nikodemus nochmal vor, da haben so ein paar vom Hohen Rat über ihn über Jesus abgeurteilt und da hat er schüchtern gewagt zu sagen, also man muss doch beide Seiten hören, wenn man urteilen will. Und da fahren sie über den Mund, bist du auch schon? Und da schweigt er. Also es war kein großartiges Bekenntnis, nicht? Und dieser Mann ist dabei, als Jesus bestattet wird. Er trägt ihn mit in das Felsengrab. Und da ist er wie ein Mann, deren Licht gesehen hat, aber hat es nicht gefunden. Ein Anfang im Glauben, aber kein Fortgang. Und nun ist aus. Lassen Sie mich im Jahr 1961 als Pfarrer, als Jugendpfarrer, mal einen Moment mein Herz ausschütten. Oh, wie leide ich unter denen, bei denen mal so ein kleiner Anfang war. Und dann ging's nicht weiter. Dann blieb stecken und verflüchtigt sich zu einer etwas fauligen allgemeinen Christlichkeit. Oh Gott, frage ich mich, was wird aus denen, wo das Samenkorn ein bisschen aufgegangen ist? Sie sind nicht mehr ganz tot, aber zu einer richtigen Wiedergeburt hat es nicht gelangt. Wie viele sitzen hier so? Wie viele sitzen hier so? Sie sind nicht mehr ganz tot, aber zu einer wirklichen Geburt von Neuem durch Wort und Geist Gottes. Seine Kindschaft hat es noch nicht gereicht. Oh Gott, was soll daraus werden, frage ich mich in Nachtstunden, wenn ich nicht schlafe. Und darauf antwortet Gott am Auferstehungsmorgen, wissen Sie? Am Auferstehungsmorgen. Da erweckt er seinen Sohn von den Toten und sagt, das ist der gute Hirte. Und der gute Hirte erklärt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Und nun muss ich einfach bezeugen, Jesus selber nimmt sich der Anfänge des Glaubens an. Wenn ich nicht, ich kann jetzt noch persönlich reden, nehmen Sie nicht rum, aber das kann ich nur bezeugen, wenn ich nicht aus der Bibel wüsste, dass Jesus auferstanden ist und lebt, dann wüsste ich es aus meiner Lebensführung, wie er sich der stümperhaften Glaubensanfänge angenommen hat. Als ich erschrak und wusste, ich muss Gott suchen, sonst gehe ich verloren, spielt er mir wundervoll ein neues Testament in die Hand. Und beim Durchblättern lenkt er meinen Blick auf das richtige Wort, dass Jesus gekommen ist, Sünder zu erretten. Mann, da wollte ich bei sein. Er packte mich am Genick und zwang mich, alle Pläne fallen zu lassen und Prediger des Evangeliums zu werden. Und ein Studium der Theologie ist das Angreifendste von Glauben nicht, als ich denken könnte. Und als ich dann als junger Kandidat so am Abrutschen war, da führte mir einen Mann in den Weg, der den wunderlichen Namen Käsgen hatte. Ein kleiner Käse, nicht wahr? Aber er war ein großer im Glauben. Und dieser Bruder Käsgen im Westerwald schleppte mich mit den Brüdern im Westerwald da oben. Zum einfachen Bauern, bei denen Jesus Wirklichkeit war. Und dann kam ich nach Essen und wieder waren Brüder da. Wissen Sie, wenn ich nicht wüsste, dass Jesus lebt aus der Bibel, ich wüsste daraus, dass er sich um den Nikodemus in mir angenommen hat. Er ließ mich fallen, dass ich verzweifelt an mir war und hob mich auf und ich glaubte, dass er ein Sünden, Erretter von Sünde ist. Und was er an mir getan hat, will er an euch tun, meine Freunde. Das ist mein einziger Trost als Jugendpfarrer, dass Jesus lebt und Gott auf die Frage, was wird aus den Anfängen, so antwortet, dass er den guten Hirten erweckt, der sich seiner Herde selber annehmen wird. Lasst euch nur recht, Jesus. Er wird euch führen, sagt Paulus mal, von einer Klarheit zur anderen. Darum heißt er im Hebräerbrief doch, Vollender des Glaubens. Der Vollender des Glaubens, so wird er im Hebräerbrief genannt. Meine Freunde, noch kurz ein drittes. Gott antwortet in der Auferstehung Jesu, dem Mann, der nicht aus Schuld wusste, aus der Schuldverhaftung heraus wusste. Er antwortet dem Mann, der im Anfang des Glaubens stecken geblieben war. Und Gott antwortet dem Mann, dem der Tod so wichtig war. Das dritte. Dritter Teil noch einmal. Dreimal tief atmen, noch mal anfangen. Gott antwortet auf Erstehung dem Mann, dem der Tod so wichtig war. Jetzt muss ich Ihre Aufmerksamkeit eben noch richten auf einen Mann, der heißt Josef von Arimathea. Ich weiß nicht, wo Arimathea liegt, das habe ich in der Schule gefehlt, ich sehe mal gelegentlich nach. Josef von Arimathea. Ich weiß von diesem Mann noch weniger als von dem vorigen. Ich weiß, er gehört zum Hohen Rat. Und das steht im Wörtlein, das lässt viel vermuten. Als man Jesus verurteilte, heißt es, hat er nicht gebilligt in ihren Rat und Handel. Er hat nicht gebilligt in ihren Rat und Handel. Wir würden modern sagen, er war ein Nonkonformist, nicht? Er war im Hohen Rat, aber nicht gewilligt ihren Rat und Handeln. Ich weiß nur eins von dem Mann. Der hat sich bei Lebzeiten ein kostspieliges, großartiges Felsengrab hauen lassen für sich selbst. In das hat er später Jesus gelegt. Wie muss ein Mensch in der Nähe des Todes leben, dass er sich bei Lebzeiten so ein kostspieliges Grab beschafft? Wissen Sie, ein oberflächlicher Mensch, der tut, als wenn er ewig lebt, der macht einen Bogen um Friedhof, nicht dran denken. Gott, was ist der Mensch blind. Aber wer gelernt hat, mit der Wirklichkeit des Todes zu rechnen, wer in der Gegenwart des Todes lebt, der bekommt einfach einen anderen Blick als die anderen. Dem wird vieles sehr unwichtig, was vorher grässlich wichtig war. Und vieles sehr wichtig, was vorher unwichtig war. Das ist schon eine Sache von diesem Josef, sein Grab dahin zu tun und im Schatten seines Grabes zu leben. Ich glaube, wer so in der Gegenwart des Todes lebt, dem muss der Tod schließlich zur quälenden, bohrenden Frage werden. Was ist Tod eigentlich? Ist das Gnade? Ist das Gericht? Ist der ein Durchgang oder ist es ein Punkt? Was ist der Tod? Wissen Sie, ich habe diesen merkwürdigen Mann, der den Tod ernst nahm, im Geist gesehen am grünen Donnerstagabend, wo Jesus verspottet und gefesselt vor den Hohen Rat gestellt wird. Er hatte nicht gewilligt in den Rat und Hände, Handel, wie dieser Josef still diesen Saal mit dem Hohen Rat verlässt, der aus allen Nähten Platz nicht und davon geht, in die Nacht. Vielleicht an sein Grab. Darum drehte sich ja sein Leben. Und vielleicht hat er in der Nacht zuerst den Beschluss gefasst, ich will in dieses Grab Jesus legen, wenn sie ihn ganz umgebracht haben. Und diesem Josef und all denen unter uns, die die Gewalt und Majestät und Macht des Todes kennen, all denen antwortet Gott am Auferstehungsmorgen, indem er seinen Sohn aus dem Tode ruft. Und die Antwort Gottes lautet so, antwortet so, der Tod ist eine schreckliche, aber die vorletzte Macht. Jesus, der das Leben ist, ist die letzte und größte Macht. Das ist die Antwort Gottes. Und nun will ich mal sagen, es ist etwas sehr Großes, im Schatten des Todes zu leben. Das ist nichts für Oberflächliche, sagte ich nicht. Waren schon Kerle, die sich auf ihren Schreibtischen Schädel legten. Es ist etwas Großes, im Schatten des Todes zu leben. Und da kriegt man, glaube ich, große Gedanken. Aber größer ist es, im Lichte des Lebens zu stehen. Jesus, der Auferstandene, ist das Leben und schenkt das Leben. Und größer ist, in seinem Licht zu leben. Und denken Sie, dazu sind wir alle berufen. Wollen wir beten? Herr Jesus, Deine Gedanken sind groß und dein Tun gewaltig und unser Sinn so eng und klein. Und da bitte ich dich, gib uns doch durch den Heiligen Geist Licht, dass wir dich sehen und dir gehören, der du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 62 den dritten Vers singen. Was habe ich da? 67, ja, ihr habt recht. Das ist natürlich immer eine... Jesus lebt, wer nun verzagt, ja.
Jesus lebt.
Dem Segen unser Osterjubellied singen, Anhang 42, das singen wir stehen. Sollen wir nochmal beide Verse singen, wir haben noch Zeit, nicht? Anhang 42, die beiden Verse. Und nun wollen wir nochmal still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Heil und die Kraft und die
Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Amen.